Halleluja. Danke, Jesus, von ganzem Herzen für den Morgen. Danke für alles, was du einfach an dem Morgen schon gewirkt hast, was du Heilung und Befreiung gebracht hast. Jetzt einfach schon im Worship. Du bist so gut, du bist so, so gut. Danke von ganzem Herzen. Danke jetzt einfach auch für die nächste Zeit und ich lade dich ein, dass du weiterkommst, weiter dadurch drehen gehst, dass du unsere Herzen berührst und unser Leben veränderst nachhaltig. Im Namen Jesus. Amen. Ja. Ich möchte gerne nochmal einen Rückblick machen. Und zwar haben wir letzte Woche abgeschlossen mit letzte Woche vor zwei Wochen. Ich denke immer letzte Woche. Aber ich habe euch letzte Woche mega vermisst. Mir war langweilig am Sonntag. Ich dachte, nein, was soll ich machen? Ich bin froh, ist jetzt wieder Gottesdienst und Celebration. Also genau, wir haben vor zwei Wochen abgeschlossen mit dem 2. Korinther 3,18, wo steht, dass wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Halleluja. Wir haben angeschaut, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, ursprünglich, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen gewesen sind und dass ihr Geist durch den Sündenfall gestorben ist und somit ist die Identität gestorben. Das heisst, das Bild, das Gott in den Menschen hineingelegt hat, ist gestorben, es ist versteckt worden, es ist verloren gegangen. Auswirkungen des Sündenfalls waren, dass der Mensch plötzlich mega selbstzentriert ist und dass er plötzlich, statt dass er Liebe ist, wie Gott, Liebe nötig hat und Liebe braucht. Und es geht um ihn und um sich und er ist der eigene Gott. Wir haben falsche Identitätsquellen angeschaut und aufgedeckt. Was zum Beispiel sind das alte Leben. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann ist das alte Leben tot. Und dann sollte man nicht festhalten an dem alten Leben und immer sagen, ja, aber ich habe halt das erlebt und darum bin ich so. Nein, das ist falsch. Das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Wir sollten uns nicht von Menschen abhängig machen, was Menschen über uns denken. Oder von unserem Job oder von unserer, weiss ich auch nicht, Fitness oder was auch immer. Wir haben wirklich die falsche Identitätsquelle angeschaut. Und ja, ich glaube, Gott hat in den letzten paar Wochen mächtig gewirkt. Ich durfte selber noch mal erleben, mich selber noch mal besser kennenlernen und auf das Acht geben, wo habe ich meine Identität vielleicht gleich noch an unsicheren Ort oder an falschen Ort. Und kann das aufräumen und angehen. Und ich hoffe, es ihr auch. Und dann haben wir eben mit dem aufgehört. Jesus ist am Kreuz gestorben. Nicht nur, dass unsere Sünden uns vergeben werden, sondern eben auch, dass die Lüge, das falsche Ich, das uns der Teufel sozusagen gegeben hat, das falsche Bild, kann aus dem Weg geräumt werden, dass Jesus in uns, durch uns raus kann verherrlicht werden und kann leben.
Amen!
Genau. Und heute möchte ich mit euch anschauen, wir haben jetzt eben das letzte Mal. Wir haben angeschaut, dass wir haben den Weg vom Adam angeschaut und heute möchten wir wieder den gleichen Weg anschauen von Jesus. Und ich habe da auch gezeichnet. Nicht zu meiner Zeichnungskunst. Und zwar haben wir den Vers, ich liebe ihn. 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Das heisst, alles ist alles, oder? Schön. Ich habe hier den neuen Mensch aufgezeichnet. Wir haben den Geist, Seele und Körper. Der Geist ist die Identität und da lebt jetzt Jesus in uns. Der Geist Gottes lebt in uns. Wir haben die Seele, die unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille und unsere Emotionen sind. Wir haben das tote Fleisch. Hans kann das bestätigen, ich hätte es gerne weggelassen, aber es ist biblisch nicht korrekt. Darum ist es tot. Tot. Seht ihr die Kreuzchen? Es ist gone. Und wir haben den Körper, der der Tempel ist. Ich gehe da nachher noch genauer drauf ein. Also wir nehmen uns jetzt Jesus als Vorbild. Und so wie wir den Werdegang von Adam und von der Eva angeschaut haben, so schauen wir jetzt den Werdegang von Jesus an. Wie können wir in das Siegreiche, in das alles ist neu, innen verwandelt werden und in dem innen siegreich laufen? Wir haben angeschaut, dass Jesus schlimm behandelt worden ist, als er gelebt hat. Die Leute haben ihn fertig gemacht, sie haben ihn misshandelt, er ist gekreuzigt worden. Und gleich hat das all die Umstände, alles, was Menschen gesagt haben und mit ihm gemacht haben, ihn nicht einmal geändert. Hört man mich noch? Ah, okay. genau, es hat ihn nicht geändert, es hat nie verändert, wie er ist oder wie er geredet hat oder was er gemacht hat. Er hat immer zu seinen Aussagen gestanden. Er hat nicht einmal eine Aussage rückgängig gemacht, weil er unsicher geworden ist, sondern er ist bei dem geblieben. Und darum schauen wir uns an, wie ist Jesus gewesen. Die Identität von Jesus. Ich habe für das das meiste aus dem Johannes 10. Ich weiss, es ist nie abschliessend, aber der Johannes 10 hat mich so ins Herz getroffen. Und ich möchte mit euch ein paar Stellen von dort durchgehen. Und zwar hat Jesus gewusst, dass der Vater ihn liebt. Er war ein Sohn. Genau. Und zwar im 17. steht: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Darum liebt mich der Vater. Er hat vor allen gesagt, ich weiß, der Papi liebt mich. Mit so einer Sicherheit. Er hat gewusst, ich bin geliebt. Und das hat ihm eine Sicherheit gegeben. Jesus war eins mit dem Vater. Im Johannes 10, 30, 33 und 38. Die Juden, nein, 30, sagst du. Ah, ich und der Vater sind eins. Oder dann hat er gesagt, die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Oder im 38. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch nicht mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und wisst ihr, warum haben die Juden ihn wegen dem Stein? Wisst ihr, warum ist das Gotteslästerung gewesen? Früher, wenn du gesagt hast, das ist mein Vater, dann hast du dich wirklich gleichgestellt mit dem. Eigentlich hat Jesus gesagt, ich bin Gott. Wie krass ist das, Leute? Also ich habe noch nie gesagt, ich bin Gott, oder? Das ist Identität, das ist, ich weiß, wer ich bin Gott. Das ist mega krass. Und sie haben ihn wollen umbringen für das, aber es war die Wahrheit gewesen. Und eben darum, ich empfehle Johannes 10 zu lesen, da sind nachher so viele Sachen, sie sagen ihm sogar, du hast einen Dämon in dir rein. Aber er hat festgehalten, nein, ich bin Gott. Und er hat sich nicht verunsichern lassen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das finden wir im Johannes 14. Genau. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater. So krass, nicht? Also Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kennen wir noch vom Church Weekend, oder? So ist auch der Eingang ins Allerheiligste genannt worden. Es hat die drei Tore gegeben, oder die drei Eingänge. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott, das ist Jesus. Das ist seine Identität. Und der Philippus zweifelt voll daran. Und Jesus macht die ganze Zeit Sachen, wo man dann den Papi durch ihn durch sieht. Und der Philippus sagt, ja, aber zeig uns doch den Vater. Und Jesus hat nicht gedacht, oh, habe ich jetzt vielleicht Gott nicht gut repräsentiert? Nein, er hat festgehalten, ich habe es dir ja die ganze Zeit gezeigt. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und es ist so, er ist unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild in dem. Die Liste ist nicht abschliessend. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen rausgenommen. Ich weiss, es gibt noch viel, viel, viel mehr, wo Jesus beschreibt, wer er ist. Ich würde euch empfehlen, dass ihr in die Evangelien geht, wenn ihr jetzt das Thema Identität vertiefen wollt, dass ihr in die Evangelien leset, was hat Jesus über sich selber gesagt. Es ist etwas anderes, wenn jemand etwas über uns sagt, als wenn ich selber anstehen und sagen kann, das bin ich. Und nichts kann mich davon abhalten. Weil ich weiss, das ist das, was Gott in mich hineingelegt hat. Und so viele Situationen hat Jesus gesagt, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin die Liebe, ich bin die Rettung, ich bin euer einziger Weg, dass alles, was übel ist, wieder gut werden kann. Ich allein. Jesus ist voll von Liebe gewesen, das habe ich jetzt da noch nicht aufgeschrieben oder nicht aufgeschrieben. Er hat keine Selbstzentriertheit gehabt, so wie es der Adam gehabt hat oder wie es alle Menschen nach dem Adam gehabt hat. Es ist Jesus nicht einmal um sich selber gegangen. Nicht einmal. Und wieso? Weil er hat keine Sünde in seinem Leben gehabt. Sünde ist das, was nachher selbstzentriert hat, die unser Leben hineingebracht hat. Und Jesus hat nie gesündigt. Jesus, als er am Kreuz gehangen ist, haben die Leute ihn ausgelacht. Es steht in Stellen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz. Wenn du sagst, du kannst den Tempel in 3 Tagen niederreißen und wieder aufbauen, dann rette dich doch selber. Sie haben ihn mega fertig gemacht. Und ich wollte euch etwas fragen. Denkt ihr, Jesus hat in dem Moment gedacht, oh, jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt muss ich glaube zu Gott gehen, weil ich habe ein Problem. Ich muss jetzt Gott um Hilfe fragen, weil sie sind so gemein zu mir. Ich glaube nicht. Jesus hat nicht einmal gedacht, ich habe jetzt ein Problem. Jetzt brauche ich Gottes Hilfe, weil ich ein Problem habe. Nein. Ich glaube, Jesus hat in dem Moment gelitten. Ein Leiden, das wir uns vielleicht ansatzweise, aber wahrscheinlich nicht einmal vorstellen können. Und ich glaube, er hat gelitten, weil er in dem Moment gleich noch gedacht hat, jetzt bin ich so lange auf dieser Erde gewesen. Ich habe Tag für Tag nur das da, was Gott hat will, dass ich tue. Und sie haben es immer noch nicht gecheckt. Und er hat gewusst, wenn sie so weiterleben, wenn sie nicht umkehren, dann werden sie in die ewige Verdammnis müssen gehen. Weil er kennt seinen Papi und er weiß, Gott ist ein gerechter Gott und es gefällt ihm nicht. Und es hat ihm im Herzen wehtan, dass sie immer noch so sind. Dass ihre Seele immer noch verloren ist und dass sie nicht umkehren. Und darum hat er gelitten. Sogar in dem Moment, wo es ihm wirklich, wirklich schlecht gegangen ist, hat er nicht an sich selber gedacht, sondern an das Wohl der anderen. Wann habt ihr das letzte Mal gedacht, wo jemand gemeint zu euch war? Oh Mann, die Person hat jetzt aber wirklich ein Problem, weil sie hat etwas Übles gemacht. Ich nicht so oft. Aber Leute, das ist Jesus. Das wäre Jesus in uns. Wie oft haben wir uns Sorgen um die Seele von einer anderen Person gemacht, die in dem Moment gesündigt hat? Wie oft haben wir wirklich für unsere Feinde gebetet? Könnt ihr euch selber beantworten? Das ist es. Das ist wegkommen von der Selbstzentriertheit und Jesus als Vorbild haben, weil so war er. Eben, Jesus ist viel mehr als das, was ich jetzt aufgezählt habe. Er wird auch in den Briefen beschrieben. Zum Beispiel Kolosser 1, was ist es, 15, wo Jesus beschrieben wird als sichtbare Ebenbild von Gott. Es gibt noch viele andere Stellen, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr die Evangelien lest, wenn ihr euch mit dem Thema tiefer auseinandersetzen wollt. Weil dort wirklich einfach Jesus von sich selber redet und zeigt, wer er ist. Jetzt, für mich hat sich die Frage gestellt, okay, cool, wir sehen die Auswirkungen, die Jesus hatte, aber woher hat er seine Identität gehabt? Jesus war in ständiger Verbindung mit Gott. Er hat Intimität mit Gott, mit seinem Vater. Auch da, ich habe diverse Bibelstellen notiert, das sind alle die da unten, wo in der Bibel beschrieben wird, dass Jesus Zeit mit Gott hatte. Und auch die, das sind nicht alle, ich weiss zum Beispiel, die im Garten Gethsemane habe ich nicht aufgeschrieben. Entschuldigung. Genau, die im Garten Gethsemane habe ich nicht aufgeschrieben. Und eine möchte ich euch speziell zeigen, weil einfach auch die hat mich wieder so getroffen. Ich gehe nicht in alle rein. Und zwar ist das im Lukas 6, 12 bis 13. Es geschah aber an jenem Tag, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Ich finde es einfach so cool, Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Die ganze Nacht. Und nachher hat er eine wichtige Entscheidung getroffen. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass Gott ihm dort wirklich die Anweisungen gegeben hat, hey, nimm den, nimm den, nimm den. Er hat wichtige Entscheidungen mit Gott ausgemacht, oder? Er war wirklich viel mit ihm gewesen. Gebet war für Jesus die Kommunikation, die Intimität mit seinem geliebten Vater, die Quelle der Inspiration, der Kraft, der Weisung und der Weisheit. Es war der Ausdruck von seiner kompletten Hingabe und seiner kompletten Abhängigkeit von Gott und vom Heiligen Geist. Und das sind jetzt einfach Bibelstellen, wo Jesus bewusst ins Gebet gegangen ist. Aber wir sehen am Leben von Jesus, eben durch das Lesen der Evangelien, dass er betend oder in der Connection mit Gott gelebt hat. Und gleich hat er die speziellen Momente von der Intimität mit Gott gehabt. Jesus hat Gottes Wort im Herzen gehabt. Eigentlich fast immer, wenn Jesus angegriffen worden ist, wir gehen nachher noch auf das ein, hat Jesus entweder mit, wie sagt man, Gleichnis geredet, geantwortet, oder er hat mit Bibelstellen geantwortet. Das heisst, er hat wirklich Gottes Wort im Herzen gehabt. Er hat immer gewusst, was Gott würde sagen. Stell dir jetzt mal vor, ich muss mir einmal so vorstellen. Ich nehme jetzt meinen Papi als Beispiel. Ich kenne meinen Papi mega gut. Und es gibt so Momente, da denke ich, ich wüsste jetzt genau, was er würde sagen. Oder das habe ich auch schon beim Hans-Jürg gehabt. Und ihn kenne ich gar noch nicht so gut. Oder beim Matthias. Manchmal gibt es die Momente, wo du denkst, aha, okay, jetzt würde er sicher das sagen. Und dann sagt die Person, dann denkst du, ich habe es gewusst. Und ich glaube, so war Jesus mit Gott. Aber nicht nur in diesem Moment. Er hat eben immer gewusst, was würde Gott jetzt sagen. Und er hat es immer empfangen, hat das wirklich in seinem Herzen gehabt. Er hat immer gewusst, der sagt jetzt das, okay, Gott wird das sagen. Es gibt ein Lied, wo, und ich finde das so cool, es sagt, Jesus hat nur gesagt, was er den Vater gehört hat sagen. Genau, danke Ingrid. Jesus war sich seinen Auftrag bewusst gewesen, und da möchte ich wieder zurück in Johannes 10, Vers 11 und 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das steht im 11. und im 18. Das ist eben das, was ich vorher schon gelesen habe. Ich lese 17 nochmal. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus hat gewusst, ich komme auf die Welt. Nicht, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich eine Lehre machen oder studieren kann, um nachher heiraten und Kind zu bekommen. Und dann arbeiten bis 65 und dann schön pensioniert werden. Nein, Jesus hat gewusst, ich bin da mit einem Auftrag. Ich bin da, ich habe ein Ziel, und zwar, dass ich das Leben lassen muss für meine Schafe, also für die Leute, die Gott liebt. Und den hat er ständig vor Augen gehabt, und darum hat nichts und niemand ihn können abbringen, weil er gewusst, auch wenn es jemand versucht, ich bin nicht da, um es zu geniessen, nein, ich bin da, um mein Leben zu lassen für die Menschen. Und das möchte ich auch mit euch anschauen, weil das haben wir in der ersten Predigt auch schon angeschaut. Adam und Eva sind versucht worden und Jesus ist auch versucht worden. Und es ist eine längere Bibelstelle, aber ich möchte sie mit euch lesen, weil ich möchte wirklich den Unterschied aufzeigen, wie Adam und Eva reagiert haben, wie Jesus reagiert hat, also auch wie wir jetzt als Wiedergeborene sollen reagieren. Es steht im Lukas 4, 1-13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weich von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Also, mega krass, oder? Mehrere Sachen. Das das Erste, was mir aufgefallen ist, Jesus ist 40 Tage lang versucht worden. Jesus hat nicht einmal nachgegeben. Ich glaube, ich bin noch nie 40 Tage lang versucht worden. Also ich glaube, ich wüsste es. Und ich wüsste nicht, ob ich stand. Also, ja, genau. Es ist krass, oder? Weiter hat der Unterschied, den ich gesehen habe, ist, dass der Teufel, als er Adam und Eva angegriffen hat, hat er sie mehr so ein bisschen auf der Minderwertschiene angegriffen, oder? So ein bisschen, hey, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Und das ist mehr so ein bisschen, du bist es noch nicht, du musst so werden, oder? Aber bei Jesus geht er mehr so ein bisschen auf Stolz, Anerkennung, Ruhm und Ehre. Ah, du bist doch Gottes Sohn. Schau da, kannst doch das und das machen. Dann kommst du noch mehr Ehre über. Und Jesus hat immer mit Gottes Wort geantwortet. Und er hat sich auch nicht auf Diskussionen eingelassen. Er hat ihn einfach runtergeschmettert, voll runtergeschmettert. Eiskalt, aber wahrscheinlich mit Liebe, also nicht ganz eiskalt. Genau. Also, da sehen wir, Jesus hat Gottes Wort im Herzen gehabt. Und da wieder der Punkt, oder? Wenn wir Gottes Wort hören und tun. Und das hat Jesus gemacht. Das hätten Adam und Eva auch können tun. Gottes Wort hören und danach handeln. Sie haben es nicht gemacht. Und es ist eine schlechte Konsequenz gekommen. Jesus hat es gemacht und es ist gut gekommen. Und dann steht, nachher ist der Teufel gegangen, endlich mal, für ein Moment. Das heisst, er ist wiedergekommen. Er hat es wieder probiert. Okay, das ist jetzt Jesus, oder? Und vielleicht ist das für uns immer noch, obwohl es Jesus ist, irgendwo weit weg. Und ich möchte es nahbar machen. Was sind deine und meine richtigen Identitätsquellen? Und by the way, nicht einfach die richtigen, sondern eigentlich die einzigen. Die richtige Identität oder dort, wo du deine Identität solltest herbekommen, ist aus der Intimität mit Gott. Und für das möchte ich mit euch den 1. Korinther anschauen. 6, 16 bis 7, 17. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es wäre, dann heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Anhängen ist das anderes Wort für Sexualität. Sehr intim, oder? Und darum das Wort Intimität mit dem Vater, weil es wird das gleiche Wort gebraucht. Anhängen, ein Geist sein mit Gott. Wenn wir wirklich intim sind mit Gott. Und zwar dann, wenn niemand schaut. Dann, wenn du allein im Zimmer bist mit Gott. Wenn ich allein im Zimmer bin mit Gott. Wie verhalte ich mich dann? Sage ich dann auch, ich liebe dich? Oder sage ich das nur vor versammelten Leuten? Das macht es aus, ob du und dein Geist ein Geist sind mit dem Geist von Gott. Der weitere Punkt ist, Gottes Wort hören oder lesen und tun und danach handeln. Wir können daran erinnern an Jakobus, wo steht, wenn wir nur Hörer sind vom Wort, aber es nicht tun, dann haben wir bald vergessen, wie wir gestaltet sind. Und genau so ist es. Wir sollen Gottes Wort hören und danach handeln, damit wir nicht vergessen, wie wir gestaltet sind. Ah, und zum anderen Punkt möchte ich noch ein Beispiel bringen wegen der Intimität. Das sind Begegnungen mit Jesus, die unser Leben verändern. Wahre Begegnungen mit Jesus. Wir können jahrelang jeden Sonntag in die Kirche gehen, habe ich gemacht. Mein Leben hat sich nicht verändert, oder höchstens ins Negative. Nicht wegen der Kirche, sondern wegen mir. Aber ich habe nie eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und um den Punkt der ersten Predigt wieder aufzugreifen, wo ich magersüchtig war, ich bin dank meiner Eltern aus der Magersucht rausgekommen. Aber ich hatte noch 4 Jahre lang Essstörungen gehabt nach dem. Also Fresssucht, Magersucht, immer so ein bisschen abwechslungsweise. Und es hat eine persönliche Begegnung mit Jesus gebraucht, als ich in meinem Zimmer auf die Knie bin, weil ich die Lasten nicht mehr aushalten konnte. Ich wusste, das Einzige, was ich überhaupt noch machen kann, ist jetzt einfach zu Jesus schreien. Alles andere hilft nicht, alles andere macht es nur schlimmer. Und Jesus ist gekommen in den Raum und es geht nicht darum, dass wir ihn physisch sehen. Es geht einfach darum, dass du weißt, jetzt ist Jesus da. Vielleicht sieht man ihn physisch, vielleicht hört man seine Stimme, vielleicht ist es aber auch ganz anders. Und ich habe gemerkt, wenn er so wie in einem Baumstamm ist auf meiner Schulter war und hat zugemacht. Und es war weg. Und von diesem Tag an bin ich ganz frei von Essstörungen. Also Leute, Intimität, Begegnungen mit dem Papi oder mit Jesus. Nicht nur einmal, aber täglich. Und das sind die, die euer Leben, mein Leben nachhaltig verändern. Und es gibt Sachen, die gehen so, wenn Jesus kommt. Und es gibt Sachen, die er dir aufzeigt, wo du in einen Prozess hineingehst. Wo wir vor ein paar Wochen gehört haben, eben den Prozess der Gedankenerneuerung. Wo du Offenbarung bekommst. Wo du das dann musst wählen, umsetzen. Wo dich ins Gebet und ins Flehen treiben, eben so wie Jesus, eine Nacht lang durchbeten. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe letzte, als Jeremia einmal länger wach war in der Nacht, habe ich mal so gefunden, jetzt bin ich ja wach, kann ich beten, oder? Aber ich bin zum Teil eingeschlafen und ich habe nur etwa eine halbe Stunde beten. Also genau, also wirklich ins Gebet und ins Flehen Tag und Nacht. Und das führt uns ins Vollbringen und ins Machen. Und das schlussendlich in die Freiheit. Eben dann Gottes Wort hören und danach handeln. Habe ich auch ein Beispiel. Mein alter Mensch, ich habe den alten Mensch übrigens auch aufgezeigt, der ist vielleicht noch ein bisschen. So, das ist der alte Mensch. Da ist der Geist, tot, versteckt, am Schlummern. Da haben wir das Fleisch. Da sind noch ein bisschen Dämonen und Verletzungen und Sachen. Und das Fleisch wird genährt vom Teufel und vom Bösen. Und mein alter Mensch, die alte Dani, die so ausgesehen hat, die war getrieben von Angst. Und so grusig. Ich konnte nichts machen ohne Angst. Ich hatte immer Angst gehabt. Wirklich schlimm. Und das ist bei mir zum Beispiel ein Prozess. Dort bin ich nicht so frei geworden. Es haben Leute gebetet, gegen den Geist von der Angst gebetet und so. Und es sind immer wieder Bröckchen gegangen, aber nie eine ganze Freiheit gekommen. Und dort habe ich gemerkt, ich muss jetzt in das hineingehen, ich muss ins Flehen. Und ich bin Gott wirklich in den Ohren gelegen und ich habe gesagt, hey, nein, ich will nicht mehr Angst haben. Ich habe keine Lust, jedes Mal, wenn ich alleine heim bin, Todesangst habe, wenn mich jemand umbringen oder so. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr und ich habe Gott wirklich in den Ohren gelegen. Ich habe auch immer das als Anliegen gebracht, bei irgendwo, wo ich konnte. Ich habe gesagt, Leute, bitte beten, ich habe immer noch Angst. Und dann gibt es einen Bibelvers. Gott hat uns nicht den Geist von der Furchtsamkeit gegeben, oder? Hey, und Leute, ich bin schreiend durch die Wohnung gelaufen. Und ich bin nicht so ein Schreimensch eigentlich. Aber für Gott zählen wir eben Schreien. Und ich habe 100 Millionen Mal gesagt, und Gott hat mir keinen Geist von der Furchtsamkeit gegeben. Jesus ist Sieger. Gott hat mir einen Geist gegeben von der Kraft, von der Besonnenheit und von der Reinheit oder so. Und ich bin frei von der Angst. So. Yes. Und keine Angst. Also aus Gottes Wort hören und dann handeln. Und das setzt übrigens voraus, dass ihr glaubt, dass Gottes Wort wahr ist. Was nicht hilft, ist dann, wenn jemand dir sagt, hey, das steht übrigens in Gottes Wort, dann sagen, ja, aber ich denke, ich sehe es jetzt halt nicht, darum trifft es in meinem Leben nicht zu. Nein. Den Glauben müsst ihr mitbringen. Und wissen, dass es wahr ist. Glauben, dass Gottes Wort wahr ist, immer. Weil dann kannst du es anwenden und dann handeln und dann wirst du frei. Und wir müssen wie Jesus unseren Auftrag und unser Lebensziel kennen. Weil auch wir sind nicht da auf der Welt, um ein schönes Leben zu haben, um zu geniessen, um auf irgendwann hinhoffen, dass wir dann mal ein schönes Leben haben und können am Strand unser Büchlein brünen oder so. Wir sind auch da mit einem Zweck, oder? Und es ist mega wichtig, dass wir den vor Augen haben, dass wir den nicht verlieren, weil das hilft uns, in der Identität zu sein, dass wir nicht verlieren, wer wir sind. Und unser Auftrag, wer weiss? Drei rufen? Ja. Ja. Gut. Genau. Das Evangelium aller Welt verkünden und zu Jüngern machen. Alle Nationen, alle Völker. Und wo steht es? Ich hätte es auch gewusst. Okay. Also das ist unser Auftrag. Und es kann schon sein, dass vielleicht Gott euch noch einen spezifischen Lebensauftrag gibt, dass ihr das in Brasilien macht oder so. Aber das ist der Auftrag, den jeder Mensch hat. Jeder Mensch, jeder Christ, jeder Jünger ist berufen, um das Evangelium zu verkünden und zum zu Jüngern machen. Und das Ziel sollen wir vor Augen halten. Das steht auch in der Bibel. Und das eine ist wie so, wenn ihr im Auftrag lebt und im Geist lebt, dann gehen ihr automatisch, sagen ihr, hey, ich merke, oder? Weil im Geistleben heisst es automatisch Identität, weil, oder? Ihr seht Geist, Identität, same. He? Wenn ihr im Geist lebt, dann habt ihr automatisch das Bedürfnis, dass ihr zu Jünger macht, dass ihr das Evangelium verkündet, dass ihr Kranke heilt, Dämonen austreibt. Bei Jesus sein sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und also einerseits hilft, also aus der Identität leben, hilft, dass ihr in Auftrag reinkommt. Und andererseits im Auftrag leben hilft euch, eure Identität zu stärken. Weil, also zum Beispiel, niemand wirst zum Teil so angegriffen und beleidigt wie auf der Straße. Dann siehst du mal eben, wie gut bist du fest in dem. Wie fest stehst du hinter dem, was du erzählst, oder bringt dich das gerade aus der Bahn? Für mich ist das ein mega gutes Lernfeld. Und ich habe immer gedacht, ich bin der Beziehungsevangelist. Ich habe immer gedacht, ich muss nicht auf die Straße gehen. Ich bin ein bisschen scheu. Hat der da gedacht? Ich kann über Beziehungen evangelisieren. Aber es war eine Ausrede, weil ich auch in den Beziehungen nicht evangelisiert, oder? Und der Punkt ist wirklich, es ist dann nochmal etwas anderes, wenn du von fremden Menschen angegriffen wirst. Sagen, hey, nein, das ist so peinlich. Jemand hat uns mal gesagt, was für Opfer sind ihr eigentlich? Wenn man in der Gesellschaft nicht angenommen ist, dann findet man im Glauben, es ist zu Hause, oder? Ich sage, okay, wow, danke. Schon hart, das zu hören. Aber es könnte voll auch jemand aus eurer Familie so reagieren. Ist noch härter. Weil die auf der Straße siehst du vielleicht nie mehr. Wenn du Glück hast. Deine Familie schon. Genau. Also, unsere richtige Identitätsquelle ist Intimität mit dem Vater, Begegnungen mit Jesus und mit Gott, Gottes Wort hören und danach handeln und unseren Auftrag kennen und in dem leben. Ich möchte euch jetzt noch den Schlüssel geben, der so ein bisschen das Nugget soll sein von beiden Preachers zusammen. Oder? Das letzte Mal haben wir den alten Mensch angeschaut und die alte Seele, die selbstzentriert ist und nur macht, was sie will und was für sie gut ist, was um sich selber geht und wo nicht weiss, wer er ist. Wo nur aufgrund von Lügen denkt, er ist jemand. Und wenn wir von Neuem geboren sind, dann lebt Gottes Geist in uns. Das ist Gott, der sein Geist, ein Geist mit dem Vater, der in uns lebt. Und der Geist fängt an, von innen nach außen wirken. Er fängt an, unsere Seele, unseren Körper und schlussendlich unser Umfeld zu beeinflussen. Und ich kann eine ganz einfache Gegenüberstellung machen. Und zwar ist die Seele ist der Wille, das haben wir hier auch geschrieben. Wille. Das Denken habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Also der Verstand, genau, Gefühl und Emotionen. Und die Seele reagiert grundsätzlich so: Ich will, ich denke, ich habe das Gefühl. Und wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann können wir davon ausgehen, dass es korrupt ist, dass es falsch ist, dass es nicht gut ist. Wenn wir denken, ja, jetzt will ich, jetzt wirst du zum Beispiel angegriffen und sagst, jetzt will ich dem aber eins auf den Deckel geben. Oder ist eher so ein bisschen der Altmensch. Und wir haben Gottes Geist, wo Gottes Willen ist, Gottes Wort, Gottes Wahrheit und Führung vom Geist. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann ist alles neu. Dämonen sind weg, das Fleisch ist tot. Und es kann nicht mehr unsere Seele beeinflussen. Oder? Und jetzt müssen wir ein bisschen lernen, in dem zu leben. Und das könnt ihr ganz einfach prüfen, bei dem, dass ihr sagt, okay, jetzt kommen wir an eine Situation an, die vielleicht schwierig ist. Und dann denkt ihr, okay, ich will. Und dann stellt es einfach mit Gottes Willen gegenüberstellen. Ist das, was ich will, jetzt Gottes Wille? Ist das, was ich denke, das, was Gottes Wort sagt? Ist das, was ich fühle, das, was auch der Heilige Geist mich dazu führen würde? Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr zum Beispiel traurig sein oder so. Wenn du sagst, hey, in der Seele, ich spüre jetzt Trauer. Das ist Hammer, also Hammer, nicht Hammer. Aber Jesus war auch traurig, aber Jesus war nie traurig um sich selber. Er hatte nie selbst Mitleid gehabt. Jesus war traurig, weil er gesehen hat, dass die Seelen verloren sind. Dass die Leute nicht umkehren, obwohl er alles Mögliche gemacht hat. Und so müssen wir lernen, das Gegenüberstellen. Gottes Wille, mein Wille. Gottes Wort, was ich denke. meine Gefühle und wo mich der Heilige Geist anführt. Und je mehr wir es gegenüberstellen, umso mehr wird es, so wie es der Hans-Jürgen auch sagt, anfangen so matchen, zusammen spielen. Wir können wie der Geist kann wirklich anfangen, Ziel prägen. Ich stelle es mir vor, jetzt vielleicht ein gruseliges Beispiel, aber kennen den Borkenkäfer? Die machen doch so in der Rinde so Prägungen, oder? Und so stelle ich es mir vor, der Geist soll so Prägungen in der Seele machen. Der Geist soll meine Seele steuern. Und dann ist plötzlich irgendwann, je mehr wir das machen und je mehr wir so, mir kommt nur das englische Wort in den Sinn. So, wenn wir used to it werden, sorry. Ja, wenn wir uns daran gewöhnen, genau, danke. Dann müssen wir uns irgendwann nicht mehr gegenüberstellen. Dann ist automatisch die Seele, die sagt, ich will, passt mit Gottes Willen zusammen. Unsere Seele ist nicht mehr böse, sie ist nicht mehr korrupt, aber sie muss sich daran gewöhnen, sie muss eben Gedanken erneuern, also sie muss erneuert werden. Sie muss lernen, die neuen Pfade zu machen. Und wisst ihr was? Dass der Geist, er tut Impulse in unsere Seele geben und zählt zu unserem Körper. Und du wirst merken, der Geist sagt vielleicht, hey, schau, dort hin ist jemand mit Krücken. Und die Seele sagt, ich will nicht. Nein, die Seele sagt, ich will. Und sie gibt dem Körper den Impuls, okay, ich gehe zu dieser Person und ich spreche sie an. Und das Negative wäre zum Beispiel, dass die Seele sagt, hey, schau dieser Frau an. Und sie gibt dem Körper den Impuls, schau dieser Frau an und macht es. Oder? Und darum ist es mega wichtig, dass wir lernen, Wille, also Geist und Seele gegenüberstellen und so die Impulse gegen rausgeben. Und was ist die Auswirkung von dem, wenn wir in dem innen leben? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Yes. Es ist so gut, es ist in einem Bibelvers zusammengefasst, ich muss gar nicht so viel raussuchen, oder? Weil ich habe den Bibelvers nie verstanden. Also irgendwie, er ist in unserer alten Homechurch, ist er an der Wand gehangen, aber ich habe gedacht, so kompliziert. Und manchmal habe ich Predigten gehört, habe ich ihn einfach angeschaut und gedacht, was heisst das? Es heisst, Jesus lebt in uns und er ist die Hoffnung darauf, dass Gott manifestiert. Das heisst, dass die ganze Welt, die ganze Schöpfung Jesus und Gott kann sehen, weil Jesus in uns lebt. Ich stelle es mir immer so vor, dass Jesus in mir lebt. Auch wenn ich für jemanden bete zum Beispiel, ist es nicht ich, wo die Person anlangt. Oder, also schon ich, aber wo heilt schlussendlich. Ich stelle es mir so vor, Jesus ist in mir und etwa so eine dünne Schicht, wo einfach meine Haut und mein Aussehen und so ist, macht es anders. Also Jesus füllt mich komplett aus und einfach mein Äußeres, meine Schale ist anders. Jesus in uns, die Hoffnung darauf, dass Gott sichtbar wird auf der ganzen Welt, für jede Kreation, für jeden Mensch, für jedes Tierli, für jeden Baum, für jedes Blümli, für alles. Ja, und dann nochmal ein Rückblick. Also, wenn wir in der neuen Identität sind, ist alles neu. Wir nehmen keine alten Sachen mehr an, wir sind nicht mehr in unserem alten Leben, in dem, was Menschen sagen, wir sind nicht mehr in dem. Jesus ist unser Vorbild. Wenn immer wir nicht wissen, wie wir handeln, schauen wir darauf, wie hat Jesus gehandelt hat. Wir sind berufen, seine Nachfolger zu sein, so leben wie er. Deine richtige Identitätsquelle. Intimität mit dem Vater, Gottes Wort hören und danach handeln und den Auftrag kennen und danach leben. Unterscheid Geist und Seele, mein Wille, Gottes Wille, was ich denke, Gottes Wort, was ich fühle, wo der Heilige Geist mich anleitet, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und der Geist soll deine Seele prägen und nimm deine Seele oder nimm das Fleisch auferwecken, das sowieso nicht. Der Geist prägt deine Seele und geh in die Gedankenerneuerung hinein.